Chronist der Winde von Henning Mankell, gelesen von Edgar M. Böhlke.
José Antonio Maria Vage. Auf einem Hausdach aus sonnengebranntem, rötlichem Lehm stehe ich, José Antonio Maria Vage, in einer schwülen, feuchten Nacht und warte auf den Untergang der Erde. Ich bin schmutzig und fiebrig. Meine Kleider hängen in Fetzen, als wären sie auf wilder Flucht vor meinem dürren Leib. In den Taschen habe ich Mehl, und das ist für mich kostbarer als Gold. Denn vor einem Jahr stellte ich noch etwas dar. Ich war Bäcker, im Gegensatz zu heute, da ich nichts bin, ein Bettler, der tagsüber rastlos unter der sengenden Sonne umherstreift und die endlosen Nächte auf einem verlassenen Hausdach verbringt. Aber auch Bettler haben Zeichen, die ihnen eine Identität verleihen, sie von allen anderen unterscheiden, die ihre Hände an den Straßenecken feilbieten, als wollten sie sie weggeben oder ihre Finger verkaufen, einen um den anderen. José Antonio Maria Vage ist der zerlumpte Kerl, der bekannt wurde als Chronist der Winde. Tag und Nacht, ununterbrochen, bewegen sich meine Lippen, als würde ich eine Geschichte erzählen, die niemand je anzuhören bereit war. In den Nächten nehme ich Zuflucht zu diesem verlassenen Dach, da ich meine, dort Überblick und Raum zu gewinnen. Die Sternbilder sind stumm, sie applaudieren mir nicht, aber ihre Augen funkeln, und ich habe das Gefühl, ich könnte direkt in das Ohr der Ewigkeit sprechen. Und wenn ich den Kopf neige, sehe ich, wie die Stadt sich ausbreitet, die Nachtstadt, wo unruhige Feuer flackern und tanzen, unsichtbare Hunde lachen, und ich staune über all die Menschen, die da schlafen, atmen und träumen und lieben, während ich auf meinem Dach stehe und von einem Menschen spreche, den es nicht mehr gibt. Ich, José Antonio Maria Vage, bin auch ein Teil dieser Stadt, die sich an den Steilhängen zur breiten Flussmündung hinab festklammert. Die Häuser klettern wie Affen an den Hängen empor, und mit jedem Tag scheinen sich die Menschen, die da wohnen, zu vermehren. Sie kommen aus dem unbekannten Inland, aus der Savanne und den fernen, abgestorbenen Wäldern zur Küste hinabgewandert, an der die Stadt liegt. Dort lassen sie sich nieder und bemerken scheinbar nicht all die feindseligen Blicke, die ihnen begegnen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wovon sie leben oder wo sie Unterschlupf finden. Sie werden von der Stadt verschluckt, werden ein Teil von ihr. So geht es nun schon seit Menschengedenken, und viele Leute liegen nachts wach und grübeln, wie das wohl enden wird. Wann wird die Stadt die Abhänge hinabstürzen und vom Meer verschlungen werden? Wann wird das Gewicht all dieser Menschen zu schwer? Wann wird die Erde untergehen? Einst habe auch ich, José Antonio Maria Vage, nachts grübelnd wachgelegen. Aber jetzt nicht mehr. Nicht mehr, seit ich Nelio begegnet bin und ihn aufs Dach getragen habe und ihn sterben sah. Die Unruhe, die mich früher manchmal überkam, ist jetzt vorbei. Besser gesagt, ich habe begriffen, dass es einen entscheidenden Unterschied macht, ob man Angst hat oder beunruhigt ist. Auch das hat Nelio mir erklärt. Wenn man Angst hat, ist das, als würde man an einem unstillbaren Hunger leiden, sagte er. Ist man dagegen beunruhigt, leistet man der Unruhe Widerstand. Ich erinnere mich an seine Worte, und heute weiß ich, dass er recht hatte. Mitunter stehe ich hier und schaue hinaus auf die nächtliche Stadt, die unruhig flackernden Feuer, und ich erinnere mich an alles, was er in den 9 Nächten gesagt hat, die ich bei ihm war und ihn sterben sah. Aber auch das Dach ist ein lebendiger Teil der Geschichte. Es ist, als befände ich mich auf dem Meeresgrund. Ich bin gesunken und kann nicht tiefer kommen. Ich stehe auf dem Grund meiner eigenen Geschichte. Hier, auf diesem Dach, hat alles angefangen, und hier hat es geendet. Manchmal stelle ich mir genau das als meine Aufgabe vor, dass ich für immer auf dem Boden dieses Dachs herumwandere und meine Worte an die Sterne richte. Genau das ist meine Aufgabe, für immer. Dies ist meine merkwürdige Geschichte, wie mir scheint, unmöglich zu vergessen. Es war an jenem Abend gegen Ende November vor einem Jahr, als Vollmond war und der Himmel nach heftigen Regenfällen aufgeklärt hatte, als ich Nelio auf die schmutzige Matratze legte, wo er 9 Tage später in der ersten Morgendämmerung sterben sollte. Da hatte er bereits viel Blut verloren. Der Verband, notdürftig hergestellt aus Stofffetzen, die ich aus meinen eigenen zerschlissenen Kleidern riss, half nicht viel. Lange vor mir wusste er, dass er bald nicht mehr da sein würde. Damals hat auch alles von vorn angefangen, als wäre eine neue, besondere Zeitrechnung plötzlich in Kraft getreten. Das weiß ich noch ganz genau, obwohl seit diesem Abend über 1 Jahr vergangen und viel passiert ist in meinem Leben. An diesem frühen Morgen nach der 9. Nacht, als Nelio starb, ist etwas Wichtiges zu Ende gegangen. Es fällt mir schwer zu erklären, was ich meine, aber mitunter fühlt es sich in meinem Leben so an, als wäre ich von einer großen Leere umgeben, als befände ich mich in einem riesigen Raum aus unsichtbarem Gewebe, aus dem ich mich nicht befreien kann. So habe ich es an dem Morgen empfunden, als Nelio im Sterben lag, von allen verlassen, mit mir als einzigem Zeugen. Später, als alles vorbei war, tat ich, worum er mich gebeten hatte. Ich trug seinen Körper die Wendeltreppe hinab in die Bäckerei, wo die Hitze so groß ist, dass ich mich nie daran gewöhnt habe. Ich war allein dort in der Nacht. Der große Ofen war heiß, in Erwartung des Brotes, das bald für den hungrigen Tag gebacken werden sollte. Ich schob seinen Körper in den Ofen, schlug die Klappe zu und wartete genau 1 Stunde. So lange würde es dauern, hatte er gesagt, bis sein Körper verschwunden wäre. Später, als ich die Klappe wieder öffnete, war nichts mehr übrig. Sein Geist wehte an mir vorbei, wie ein kühler Hauch aus der höllischen Hitze. Und das war alles. Ich ging zurück aufs Dach. Dort blieb ich, bis es wieder Nacht wurde. Und da, unter den Sternen und der kaum sichtbaren dünnen Mondsichel, während der milde Wind vom Indischen Ozean mir das Gesicht fächelte, inmitten der Trauer, wurde mir bewusst, dass ich es war, der Nelios Geschichte erzählen musste. Kein anderer könnte es tun, keiner außer mir. Niemand. Und die Geschichte musste erzählt werden. Sie durfte nicht einfach als abgelegtes und friedloses Erinnerungsbild in der Rumpelkammer liegen bleiben, die es in jedem menschlichen Gehirn gibt. Denn es war ja so, Nelio war nicht nur ein armes, schmutziges Straßenkind gewesen. Er war vor allem ein bemerkenswerter Mensch, ungreifbar, vieldeutig, wie ein seltener Vogel, von dem alle reden, obwohl ihn nie jemand wirklich gesehen hat. Obwohl er erst 10 Jahre alt war, als er starb, verfügte er über eine Erfahrung und Lebensweisheit, als hätte er 100 Jahre gelebt. Nelio umgab sich mit einem unsichtbaren magnetischen Feld, das niemand durchdringen konnte. Von allen, sogar von den brutalen Polizisten und den unentwegt nervösen indischen Händlern, wurde er mit Ehrerbietung behandelt. Viele suchten seinen Rat oder hielten sich nur vorsorglich in seiner Nähe auf, in der Hoffnung, etwas von seinen geheimnisvollen Kräften würde sich auf sie übertragen. Und jetzt war Nelio tot. Tief im Fieber versunken, hatte er mühsam seinen letzten Atemzug ausgeschwitzt. Ich wusste, was viele dachten. Ich hatte es selbst gedacht, dass Nelio eigentlich kein Mensch war, sondern ein Gott, einer der alten, vergessenen Götter, die trotzig oder vielleicht tollkühn auf die Erde zurückgekehrt waren und sich in Nelios mageren Körper geschlichen hatten. Oder wenn schon kein Gott, so war er wenigstens ein Heiliger, ein Straßenkind-Heiliger. Und jetzt war er tot, fort. Der milde Wind vom Meer, der über mein Gesicht strich, fühlte sich plötzlich kalt und bedrohlich an. Ich sah hinaus auf die dunkle Stadt, die an den Hängen zum Meer hinabkletterte, sah die flackernden Feuer und die vereinzelten Straßenlaternen von Faltern umtanzt und dachte, hier hat Nelio eine kurze Zeit gelebt, mitten unter uns. Und ich bin der Einzige, der seine ganze Geschichte kennt. Mir hat er sich anvertraut, nachdem man auf ihn geschossen hatte und ich ihn aufs Dach getragen und auf die schmutzige Matratze gelegt hatte, von der er sich nicht mehr erheben sollte. Es ist nicht, weil ich Angst habe, man könnte mich vergessen, hatte er gesagt. Es ist, damit ihr nicht vergesst, wer ihr selber seid. Nelio hat uns daran erinnert, wer wir eigentlich sind. Menschen, von denen ein jeder heimliche Kräfte besaß, die er nicht kannte. Nelio war ein bemerkenswerter Mensch. Seine Anwesenheit bewirkte, dass wir uns bemerkenswert fühlten. Das war sein Geheimnis. Es ist Nacht am Indischen Ozean. Nelio ist tot. Und wie unwahrscheinlich es auch klingen mag, mir schien, dass er nicht einmal Angst hatte beim Sterben. Wie ist das möglich, dass ein 10-Jähriger stirbt, ohne auch nur einen Funken Entsetzen darüber zu zeigen, dass er nicht mehr teilhaben kann am Leben? Das verstehe ich nicht. Überhaupt nicht. Ich, ein Erwachsener, kann nicht an den Tod denken, ohne eine eisige Hand an meiner Kehle zu spüren. Aber Nelio lächelte nur. Offenbar hatte er doch ein Geheimnis, das er nicht mit uns anderen teilte. Dass es ihn nicht mehr gibt, nehme ich als Zeichen, dass die Erde bald untergehen wird. Oder täusche ich mich? Ich stehe auf dem Dach und denke an das erste Mal, als ich ihn sah, als er auf dem schmutzigen Boden lag, getroffen von den Kugeln des verwirrten Mörders. Wenn ich versuche, mir in Erinnerung zu rufen, was ich in den 9 Nächten mit Nelio gehört habe, kann ich mir vorstellen, dass mein Gedächtnis weder besser noch schlechter ist als das von irgendjemand anders. Aber ich weiß auch, dass ich in einer Zeit lebe, in der die Menschen öfter das Vergessen suchen als die Erinnerung. Daher verstehe ich auch meine eigene Furcht besser, dass es tatsächlich der Untergang der Erde ist, den ich erwarte. Der Mensch lebt, um etwas zu schaffen und seine guten Erinnerungen mit anderen zu teilen. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, sehen wir ein, dass die Zeit dunkel ist, genauso dunkel wie die Stadt zu meinen Füßen. Die Sterne leuchten widerwillig über unserer verschandelten Erde, und die Erinnerungen an schöne Erlebnisse sind so rar, dass die großen Räume in unserem Gehirn, in denen ihr Gedächtnis bewahrt werden soll, leer und verriegelt sind. Eigentlich komisch, dass ich das sage. Ich bin kein Schwarzmaler. Ich lache viel öfter, als ich weine. Auch wenn ich heute ein Bettler in Lumpen bin, habe ich in meinem Leib das fröhliche Herz des Bäckers bewahrt. Ich merke, dass es mir schwerfällt, zu erklären, was ich meine. Hat man, wie ich, seit seinem 6. Lebensjahr in einer heißen, stickigen Bäckerei Brot gebacken, ist es mit den Worten nicht so leicht. Eine Schule habe ich nie besucht. Ich habe in alten, zerrissenen Zeitungen lesen gelernt. Oft so alt, dass die Stadt, von der da die Rede war, noch ihren früheren, heute abgeschafften Kolonialnamen trug. Ich lernte lesen, während wir darauf warteten, dass das Brot in den Öfen durchgebacken war. Es war der alte Meisterbäcker Fernando, der es mir beigebracht hat. Ich kann mich noch ganz genau an all die Nächte erinnern, in denen er darüber schimpfte und fluchte, dass ich so faul sei. »Die Buchstaben und Worte kommen nicht zu einem Menschen«, seufzte er. »Der Mensch muss zu ihnen kommen.« Aber schließlich habe ich es gelernt. Noch immer sind die Worte Fremde für mich, zumindest wenn ich erzählen will, was ich denke oder fühle. Aber ich muss es versuchen. Ich kann nicht länger warten. 1 Jahr ist bereits vergangen. Jetzt will ich von Nelio sprechen, dem Bemerkenswerten. Er, der aus dem Nirgendwo in die Stadt kam. er, der sich in einem Standbild einquartierte, das vergessen auf einem Platz in der Stadt thronte. Alles beginnt mit dem Wind, dem geheimnisvollen, verlockenden, der vom ewig wandernden Indischen Ozean in unsere Stadt hineintreibt. Ich, José Antonio Maria Vage, ein einsamer Mann auf einem Dach unter dem tropischen Sternenhimmel, habe eine Geschichte zu erzählen. Die erste Nacht. Als in dieser verhängnisvollen Nacht die Schüsse fielen und ich Nelio in seinem eigenen Blut fand, hatte ich bereits viele Jahre in der Bäckerei der konfusen und wunderlichen Donna Esmeralda gearbeitet. Keiner hatte es so lange ausgehalten wie ich. Donna Esmeralda war eine erstaunliche Frau, die jeder in der Stadt kannte und sie entweder insgeheim bewunderte oder für verrückt erklärte. Als Nelio ohne ihr Wissen auf dem Dach der Bäckerei im Sterben lag, war sie über 90 Jahre alt. Manche behaupteten, sie wäre schon 100, aber keiner konnte es mit Sicherheit sagen. Von Donna Esmeralda ließ sich einzig mit Gewissheit sagen, dass nichts sicher war. Seit jeher hatte sie ihr altes Auto in hohem Tempo gefahren, mit offenem Verdeck, mal auf der einen, mal auf der anderen Straßenseite. Ihre Kleider waren seit eh und je aus flatternder Seide, ihre Hüte mit breiten Bändern unter dem runzligen Kinn festgebunden. Aber obwohl sie schon immer sehr alt gewesen war, erklärte man den Fremden, die sich gerade noch retten konnten, wenn sie in wilder Fahrt angerast kam, sie sei die jüngste Tochter des berüchtigten Gouverneurs Don Joaquin Leonardo dos Santos, der während seines skandalumwitterten Lebens unter anderem die Plätze im Zentrum der Stadt mit einer Vielzahl von Reiterstandbildern bevölkert hatte. Über Don Joaquin kursierten zahllose Geschichten, nicht zuletzt über die beachtliche Anzahl von unehelichen Kindern, die er hinterlassen hatte. Mit seiner Frau, der vogelartigen Donna Celestina, hatte er drei Töchter gehabt, wovon Esmeralda diejenige war, die ihm am meisten glich, wenn nicht im Aussehen, so doch in der Art. Don Joaquin stammte aus einer der ältesten Kolonialfamilien, die Mitte des 19. Jahrhunderts von der anderen Seite des Meeres herüberkam. Seine Familie war innerhalb kürzester Zeit eine der mächtigsten im Land geworden. Don Joaquins Brüder hatten sich wichtige Positionen verschafft, teils durch das Schürfen von Edelsteinen in den fernen Provinzen, teils als Großwildjäger, Prälaten und Militärs. Don Joaquin selbst hatte sich bereits in jungen Jahren auf das unübersichtliche Terrain der lokalen Politik begeben. Da das Land als Provinz von einer Macht jenseits des Meeres regiert wurde, hatten die Gouverneure vor Ort mehr oder weniger freie Hand. Es konnte ohnehin keiner kontrollieren, was sie trieben. Als Don Joaquin zum ersten Mal bei einer Regionalwahl zum Stadtgouverneur gemacht wurde, war er kaum älter als 20 Jahre. Wie bei allen anderen Wahlen war auch hier der Wahlbetrug die unabdingbare organisatorische Voraussetzung gewesen, und er war mit einer Mehrheit gewählt worden, die bei weitem die Gesamtzahl der damals registrierten Stimmberechtigten überschritt. Der wichtigste Bestandteil seines Wahlprogramms war das Versprechen gewesen, die lokalen arbeitsfreien Feiertage erheblich zu vermehren, was er dann auch sofort realisierte, nachdem er eingesetzt worden war und sich zum ersten Mal auf der Treppe der Residenz zeigte. Auf dem Kopf den dreieckigen, mit Federbusch geschmückten Hut, das höchste Zeichen seiner neuen, demokratisch erworbenen Würde. Einmal gewählt, sorgte er umsichtig dafür, dass ihm niemand seine Gouverneurswürde streitig machte. Und in den folgenden 60 Jahren wurde er mit immer größeren Mehrheiten wiedergewählt, obwohl die Bevölkerung in dieser Zeit erheblich zurückging. Als er schließlich starb, hatte er sich jedoch lange nicht mehr öffentlich gezeigt. Da war er bereits so verwirrt und so tief im Dämmer des Alters versunken, dass er mitunter glaubte, er wäre schon gestorben. Und nachts schlief er dann in einem Sarg, der neben dem breiten Bett im Gouverneurspalast aufgestellt war. Niemand hatte jedoch den Mut gehabt, ihn als Gouverneur in Frage zu stellen. Alle hatten ihn gefürchtet. Und als er endlich gestorben war, halb aus seinem Sarg hängend, als hätte er ein letztes Mal auf den Balkon kriechen wollen, um auf die Stadt hinauszusehen, die sich in den vielen Jahren seiner Macht bis zur Unkenntlichkeit verändert hatte, hatte niemand etwas zu unternehmen gewagt, bis er nach einigen Tagen in der großen Wärme zu riechen begann. Es war Donna Esmeraldas Vater gewesen, und sie war ihm ähnlich. Wenn sie in ihrem offenen Wagen durch die Stadt fegte, konnte sie überall die mächtigen Standbilder sehen, die sich auf den Plätzen der Stadt drängten, und alle erinnerten sie an ihren Vater. Don Juan Key hatte immer sorgfältig auf die kleinsten Anzeichen von revolutionärer Unzufriedenheit und Unruhe im Land geachtet. In jungen Jahren hatte er einen Stab von Geheimpolizisten eingesetzt, einen Stab, den jeder kannte, der aber offiziell gar nicht existierte. Ihre einzige Aufgabe war, sich unter das Volk zu mischen und die kleinsten Äußerungen von Unruhe zu registrieren. Zugleich hatte Don Juan Key rasch zugeschlagen, wenn eine Revolution in einem der Nachbarländer die jeweiligen Despoten ins Gefängnis geworfen, sie in die Verbannung getrieben oder sie vor eine Anzahl von Gewehrläufen gestellt hatte. Er hatte dann sofort ein Angebot für die Standbilder gemacht, die von den rasenden Volksmassen umgestürzt worden waren. Er hatte gut gezahlt und sie mit Booten und Wagen in die Stadt transportieren lassen. Dort hatte man die ursprünglichen Inschriften abgeschliffen und Don Juan Key hatte befohlen, den Standbildern seinen eigenen Familiennamen einzugravieren. Da seine Familie ein einfaches Bauerngeschlecht aus dem südeuropäischen Flachland war, hatte er sich ohne Skrupel einen neuen Stammbaum zugelegt. So kam es, dass sich die Stadt mit Statuen ehemaliger Heerführer aus seiner Verwandtschaft füllte, die es nie gegeben hatte. An all diesen Zeugnissen von Don Juan Key und seinem Leben raste seine Tochter, die 90-jährige Esmeralda, auf ihrer unruhigen Suche nach einem Sinn in ihrem eigenen Dasein vorbei. 4-mal war sie verheiratet gewesen, nie länger als 1 Jahr am Stück, da sie selbst es bereits nach kürzester Zeit leid war, und die von ihr erwählten Männer aus Furcht vor ihren heftigen Launen davonliefen. Kinder hatte sie keine, obwohl es hieß, sie hätte irgendwo einen heimlichen Sohn, der eines Tages ans Licht der Öffentlichkeit treten würde, um sich in der Nachfolge seines Großvaters zum Gouverneur wählen zu lassen. Aber es war nie ein Sohn erschienen. Während dieser Zeit in der Geschichte der Stadt, die man Donna Esmeraldas Zeit nennen könnte, hatte der Kolonialkrieg auch dieses Land erreicht, als eins der letzten auf dem ganzen afrikanischen Kontinent. Die jungen Männer, die sich entschieden hatten, ihre unausweichliche historische Pflicht zu tun und das Land von der immer schwächer werdenden Kolonialmacht zu befreien, hatten die Nordgrenze zum Nachbarland überschritten, das seine Vergangenheit bereits abgeschüttelt hatte, hatten ihre eigenen Basen, ihre eigenen Universitäten errichtet und waren, als die Zeit reif schien, wieder über die Grenze zurückgekehrt, diesmal mit Waffen beladen und voller Zuversicht. Der Krieg hatte an einem dunklen Septemberabend begonnen, als ein lokaler Chef de Posto von einem 19-jährigen revolutionären Soldaten, der später der erste militärische Oberbefehlshaber des Landes werden sollte, in den Daumen geschossen wurde. Das Land jenseits des Meeres hatte sich in den ersten 5 Jahren des Krieges geweigert, zu akzeptieren, dass überhaupt einer stattfand. In seiner immer fadenscheinigeren Propaganda hatte es die revolutionäre Armee als verblendete Terroristen bezeichnet, verwirrte Kriminosos. Die Bevölkerung war ermahnt worden, sie hart am Kragen zu packen, statt ihrer böswilligen Rede von einer bevorstehenden neuen Zeit und neuen Welt zu lauschen. Nach und nach hatte die Kolonialmacht jedoch einsehen müssen, dass die jungen Männer außerordentlich zielbewusst waren und dass sie ganz offensichtlich auch die Unterstützung der treulosen Bevölkerung hatten. Schleunigst wurde eine koloniale Armee eingeschifft. Man begann aufs Geratewohl zu bombardieren, wo man die Basen der revolutionären Befreier vermutete. Und ohne es eigentlich zu merken, manövrierte man sich von einer Niederlage in die nächste. Bis zuletzt weigerten sich alle, die als Kolonialherren ins Land gekommen waren, das, was da passierte, anzuerkennen. Selbst als die jungen Revolutionäre die Hauptstadt umzingelt hatten und nur wenige Kilometer vor den Wohnbezirken der Schwarzen standen, verwalteten und planten die weißen Kolonialherren weiter für eine Zukunft, die niemals eintreten würde. Obwohl Donna Esmeralda sich nie für politische Fragen interessiert hatte und zu dieser Zeit schon mindestens 80 Jahre alt war, hatte sie in einem frühen Stadium vermutlich rein instinktiv begriffen, dass die jungen Revolutionäre den Krieg gewinnen würden. Es zog tatsächlich eine neue Zeit herauf, und sie musste ihren Standpunkt wählen. Es hatte ihr keine Schwierigkeiten bereitet, zu erkennen, dass sie zu den jungen Revolutionären gehörte. Sie setzte den dunkelsten Hut auf, den sie besaß, möglicherweise um ihre verräterischen Absichten zu kaschieren, und fuhr in ihrem Auto stadtauswärts, auf der Straße nach Norden. Sie passierte eine Reihe von militärischen Straßensperren, wo man sie vergeblich zum Umkehren zu bewegen suchte, mit der Warnung, jetzt geriete sie in ein von blutrünstigen Revolutionären kontrolliertes Gebiet, die ihren Wagen beschlagnahmen und ihr den Hut vom Kopf reißen würden, um ihr anschließend die Kehle durchzuschneiden. Tatsächlich wurde sie von den jungen Revolutionären angehalten. Aber sie rissen ihr weder den Hut vom Kopf, noch schnitten sie ihr die Kehle durch. Sie behandelten sie ganz im Gegenteil freundlich und mit Respekt. Von dem lokalen Kommandanten einer nahegelegenen Basis wurde sie darüber verhört, zu welchem Zweck sie allein in ihrem großen offenen Wagen herumfuhr. Daraufhin teilte sie kurz und bündig mit, sie wolle der revolutionären Armee beitreten, und zog eine alte, verrostete Reiterpistole, einst im Besitz ihres Vaters, aus der Handtasche. Man schickte sie 10 Meilen tiefer in den Busch, zu einer Basis, wo es einen höheren Befehlshaber der revolutionären Armee gab, der besser darüber entscheiden konnte, was mit Donna Esmeralda geschehen sollte. Dieser Mann, Marcelino, der Oberst in der revolutionären Armee war, hatte den alten Gouverneur Don Juanqui gut gekannt. Er hieß Donna Esmeralda willkommen, gab ihr eine Uniformmütze statt des gemusterten Hutes und führte sie persönlich in die ideologischen Glaubenslehren ein, auf die der revolutionäre Kampf sich ganz und gar verließ. Anschließend schickte er Donna Esmeralda in ein ambulantes Feldlazarett, wo sie seiner Meinung nach von größtem Nutzen wäre. Unter der Anleitung einiger kubanischer Ärzte lernte sie in kürzester Zeit bei komplizierten Operationen zu assistieren. Dort blieb sie für den Rest des Kolonialkrieges. Und als die neuen Führer schließlich ihren umjubelten Einzug in der Stadt hielten, erlebte die Bevölkerung verblüfft die Rückkehr des offenen Wagens, den sie so gut kannte, jedoch einige Jahre auf den Straßen vermisst hatte, mit Donna Esmeralda als Chauffeur, während einer der revolutionären Führer winkend auf dem Rücksitz stand. In dem Chaos, das in der berauschten Zeit nach der Befreiung herrschte, wurde sie von dem neuen Präsidenten gefragt, welche Rolle sie in der soeben beginnenden revolutionären Umwälzung der alten Gesellschaft zu spielen gedenke. »Ich will ein Theater gründen«, hatte sie ohne Zögern geantwortet. Der überraschte Präsident hatte sie zu bewegen versucht, eine Aufgabe von größerem revolutionärem Wert zu übernehmen. Aber sie hatte entschieden darauf beharrt. Schließlich musste der Präsident einsehen, dass er sie nicht dazu bringen würde, ihre Meinung zu ändern. Per Dekret, das er später vom Kulturminister bestätigen ließ, übertrug er Donna Esmeralda die Verantwortung für das einzige Theater der Stadt. So begann die neue Zeit. Donna Esmeralda verbrachte all ihre Zeit in dem dunklen, verfallenen Theater, das lange verlassen dagestanden hatte. Es befand sich in einem kloakenähnlichen Zustand. Der Gestank war entsetzlich. und Ratten, groß wie Katzen, beherrschten die Bühne, auf der alte Kulissen vor sich hinmoderten. Mit irrsinniger Energie erklärte Donna Esmeralda als erstes den Ratten und dem Gestank den Krieg und stürzte sich dann in einen gewaltsamen Angriff mit dem einzigen Ziel, das Theater zurückzuerobern, das gleich einem gestrandeten Schiff in diesem Morast lag. Niemand, der sie in dieser Zeit sah, konnte sich die Bemerkung verkneifen, Donna Esmeralda sei jetzt vollends verrückt geworden. Mit Abscheu und kaum verhohlener Verachtung stellte man fest, sie widme sich einer absolut überflüssigen Arbeit, die größte Sünde, die ein Mensch begehen kann. Nach einem halben Jahr hatte sie es geschafft, dass die Bühne und der Zuschauerraum mit den ramponierten roten Plastikstühlen wieder benutzbar waren. Und schließlich bekam sie sogar die elektrischen Leitungen wieder in Gang. Es war ein großer Augenblick, als sie das Licht zum ersten Mal anknipste. 2 der 30 Jahre alten Scheinwerfer explodierten sofort mit einem gewaltigen Knall. Doch für Donna Esmeralda waren sie wie salutierende Raketen. Jetzt konnte sie endlich ihr Theater sehen. Und was sie da sah, überzeugte sie davon, dass sie recht hatte, obwohl noch niemand wusste, was sie eigentlich wollte. Nach einem weiteren halben Jahr hatte sie eine Gruppe von geneigten Leuten um sich versammelt und sie hatte ein Schauspiel über eine Halakawuma verfasst, die ihrem König dauernd falsche Ratschläge gab. Das Stück hatte eine Dauer von über 7 Stunden. Donna Esmeralda baute die Kulissen, nähte die Kostüme, probierte mit den Schauspielern und übernahm selbst die unbesetzbaren Rollen. An einem Dezemberabend sollte die Eröffnung des neuen Theaters stattfinden. Sie hatte dem Präsidenten und dem Kulturminister Einladungen geschickt. Ein Platzregen legte die elektrischen Leitungen lahm, gerade als die Vorstellung anfangen sollte. Der Präsident hatte mit Bedauern abgesagt, doch der korpulente ehemalige Schuhmacher Adelinio Magnate, der dank seiner tänzerischen Erfolge während seiner Zeit als revolutionärer Soldat jetzt Kulturminister war, hatte sich eingefunden. Die Vorstellung begann mit mehreren Stunden Verspätung. Durch das Dach strömte unablässig Regenwasser auf das festlich gekleidete, aber immer missgelauntere Publikum. Es war nach 10, als Donna Esmeralda die Scheinwerfer einschalten konnte und der erste Schauspieler, der seinen Text vergessen hatte, die Bühne betrat. Die Vorstellung wurde zu einem seltsamen Abenteuer, das erst in der Morgendämmerung des folgenden Tages endete. Keinem der Anwesenden, am wenigsten den Schauspielern, war es gänzlich gelungen zu verstehen, wovon das Stück eigentlich handelte. Aber andererseits würde keiner von ihnen vergessen, was er hier erlebt hatte. Als Donna Esmeralda in der frühen Morgenstunde endlich allein auf der Bühne zurückblieb, durchströmte sie jenes seltsame Glück, das nur jemand empfinden kann, der das Unmögliche vollbracht hat. Sie ging hinaus in die Stadt. Der Regen hatte aufgehört, es duftete frisch von den blühenden Akazien, welche die Hauptstraßen der Stadt säumten. Neugierig musterte sie die Menschen, denen sie begegnete, als würde ihr zum ersten Mal bewusst, dass sie nicht allein in der Stadt war. Sie kehrte in ein Café ein, setzte sich an einen Tisch, bestellte ein Glas Cognac und ein Stück Brot. Während sie überlegte, wie sie die Mittel für den weiteren Betrieb des Theaters beschaffen könnte, kaute sie nachdenklich auf dem Brot herum. Dabei kam ihr in den Sinn, dass man die alte Kassenhalle und das verlassene Café, die zum Foyer des Theaters gehörten, in eine Bäckerei verwandeln könnte. Durch den Verkauf von Brot würde sie das nötige Geld erwirtschaften. Sie kaute die letzten Reste des Brotes, erhob sich, kehrte ins Theater zurück und fing sofort an auszuräumen, um Platz zu machen für Knetmaschinen und Öfen. Das Geld für die nötigen Investitionen beschaffte sie, indem sie ihr Auto an einen Beamten der britischen Botschaft verkaufte. Und 3 Monate später öffnete sie die Türen der Bäckerei. Ich, José Antonio Maria Vage, war zu Donna Esmeralda gegangen, kaum dass sich in der Stadt das Gerücht verbreitet hatte, sie wolle eine Bäckerei aufmachen.
Damals arbeitete ich beim Bäcker Felisberto im Hafenviertel und hatte keineswegs vor, dort aufzuhören. Trotzdem konnte ich es nicht lassen, eines Nachmittags nach der Arbeit zu Donna Esmeralda zu gehen, die gerade die neuen Bäcker einstellte. Eine lange Schlange ringelte sich vor dem niedrigen Nebeneingang des Theaters. Ich stellte mich hinten an, obwohl es bestimmt zwecklos war. Doch war die Versuchung zu bleiben, um die bemerkenswerte Donna Esmeralda wenigstens einmal aus der Nähe zu sehen, für mich unwiderstehlich. Als ich schließlich an der Reihe war, wurde ich eingelassen und in einen Raum geführt, wo die glänzende Knetmaschine aus rostfreiem Stahl schon einsatzbereit dastand. Mitten im Raum, auf einem niedrigen Schemel, saß Donna Esmeralda in einem langen Seidenkleid, auf dem Kopf einen breitkrempigen, geblümten Hut. Ernst sah sie mich an. In ihrem Blick lag etwas Fragendes, als überlegte sie, ob sie mich schon einmal gesehen hätte. Dann nickte sie plötzlich, als hätte sie einen wichtigen Entschluss gefasst. »Du siehst aus wie ein Bäcker«, sagte sie. »Hast du einen Namen?« »José Antonio Maria Vage«, antwortete ich. »Seit ich 6 war, habe ich Brot gebacken.« Ich erzählte ihr, wo ich arbeitete, aber ich war nicht sicher, ob sie überhaupt hörte, was ich sagte. »Was bezahlt dir Felisberto?« unterbrach sie. »130.000«, sagte ich. »Ich gebe dir 129.000«, entgegnete sie. »Wenn du wirklich hier arbeiten willst, begnügst du dich mit weniger, als du bei Felisberto bekommst.« Ich nickte. Damit war ich angestellt. Das ist jetzt mehr als 5 Jahre her. Als ich José Antonio Maria Vage in Donna Esmeraldas Bäckerei eintrat, der sie den Namen »Bäckerei des heiligen Brots« gegeben hatte, war ich gerade 18 geworden. Ich war damals schon ein ausgebildeter Bäcker, auch wenn ich noch keinen Meisterbrief besaß. Aber ich hatte Brot gebacken, seit ich 6 war. Mein Vater hatte mich zu seinem Onkel gebracht, Meister Fernando, der eine Bäckerei in dem afrikanischen Bairo betrieb, das hinter dem Flughafen lag. Mein Vater, sein Leben lang ein äußerst unrealistischer Mann, hatte eines Tages meine Hände betrachtet und entschieden, sie seien geeignet, Croissants zu formen. Meine Zukunft und mein Auskommen sollte ich als Bäcker finden. Wie fast alle Afrikaner waren wir arm. Erst später, als die jungen Revolutionäre in die Stadt eingezogen waren, begannen die Menschen sich ernstlich zu empören. Es war, als bemerkten sie erst jetzt das jahrhundertealte Unrecht, dem sie unterworfen gewesen waren, und sie gingen davon aus, dass die Befreiung, von der die jungen Revolutionäre sprachen, die Freiheit bedeutete, nicht mehr arbeiten zu müssen. Als sie erkannten, dass Freiheit bedeutete, genauso hart zu arbeiten, aber obendrein auch selbstständig denken und die Arbeit planen zu müssen, die zu tun war, waren viele im Innersten ihrer Seele doch sehr verwirrt. Es war eine Zeit, in der alles verändert werden sollte und trotzdem alles beim Alten blieb, wenn auch auf andere Art. Damals brach auch der langwierige Bürgerkrieg aus. Von den jungen Revolutionären, die inzwischen mittleren Alters waren und inmitten einer heulenden Eskorte von Motorradpolizisten im schwarzen Mercedes herumfuhren, wurden die Gegner in diesem Krieg als Bandidos Armados bezeichnet. Wir verstanden das in etwa so, dass die geflüchteten Weißen dahinter steckten, die jetzt von ihrer Rückkehr träumten. Sie hatten eine Banditenarmee von irregeführten Schwarzen aufgestellt. Eines Tages würden sie zurückkehren und sich wieder das Recht nehmen, zu bestimmen, welche Gedanken zu denken waren. Und die Revolutionäre mittleren Alters würden gezwungen sein, noch einmal die nördliche Grenze zu überschreiten. Im Namen dieser, der weißen Menschen, begingen die Banditen schreckliche Untaten, und wir alle waren von der Furcht besessen, sie könnten den Krieg gewinnen. Erst in dem Jahr, als ich Nelio kennenlernte, hörte der Krieg auf. Ein Friedensvertrag wurde unterzeichnet, und der Banditenführer kam in die Stadt und wurde vom Präsidenten umarmt. Da waren die Weißen bereits zurückgekehrt. Aber es waren andere Weiße. Sie kamen aus Ländern mit eigentümlichen Namen, und sie kamen nicht, um uns in die Teeplantagen und Obstpflanzungen zurückzujagen. Vielmehr wollten sie uns helfen, alles wieder aufzubauen, was durch den Krieg zerstört worden war. Viele von ihnen kauften Brot bei Donna Esmeralda. Ich hatte mich bald bei Donna Esmeralda wohlfühlen gelernt, auch wenn sie manchmal launisch und unberechenbar war und selten Geld hatte, um die Löhne zu bezahlen, wenn der letzte des Monats gekommen war. Nicht zuletzt war es die Nähe zum Theater, die meinem Leben einen Inhalt gab, der neu war und voll von sonderbaren Erlebnissen. Donna Esmeralda hatte kurz nach der legendären Premiere ein Ensemble zusammengestellt, das nichts anderes tun sollte als Theater spielen. Tagsüber probierten sie die neuen Stücke und abends gaben sie ihre Vorstellung.